Eine Bevölkerung im Schatten blühender Multis. Die Philippinen 12 Jahre nach Ausrufung des Kriegsrechts. Unter dem Diktat des Internationalen Währungsfonds will Präsident Marcos die philippinische Wirtschaft auf dem Rücken des Volkes sanieren. Das IWF-Konzept kommt den Interessen der multinationalen Unternehmen sehr entgegen. Ist die Schweiz in dieser Strategie verwickelt? Liebäugelt unser Staat mit dem IWF und profitiert unsere Wirtschaft von den tiefen Löhnen der Filipinos? 3 Jahre nach der ersten Kritik an Migros, die tonnenweise philippinische Ananaskonserven vertreibt, drängt sich die Frage auf, ob sich die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen verbessert haben. Migros und Hex nehmen zu dieser Frage Stellung. Eine Sendung von Erich Fischer. Es sprechen Erich Fischer, Doris Hausherr, Adrian Tuchschmidt, Nicole Kost und Marco Gittermann.
Concerned that 2 teachers were recently arrested in my country. We have sought the assistance of a lot of foreign groups to send petitions.
Wir sind zutiefst beunruhigt über die kürzliche Verhaftung 2 Kollegen. Wir haben ausländische Organisationen um Hilfe ersucht, bei Präsident Marcos oder dem Verteidigungsministerium zu intervenieren. Wir sind um ihre persönliche Sicherheit besorgt. Heutzutage werden die meisten wegen subversiver Tätigkeit verhaftet. Wenn das Militär dann mit einem Haftbefehl des Präsidenten kommt, wird der Fall der Justiz entzogen und ist dann völlig in der Hand des Präsidenten.
Am 31. Mai wurden Pepito de Aran, Lito Cabrera und Rolando Castro, alle Teilnehmer am Boykottmarsch Lac Bayan, nach fürchterlicher Folter von 2 Mitgliedern der Heimverteidigung und 4 von der Philippine Constabulary PC in Angeles City in Zentral-Luzon erstochen. Die 3 wurden am 28. Mai wegen angeblicher Verbindungen zur New People's Army verhaftet und ins Lager der 174. Truppe der PC gebracht. Mai 1984.
Präsident Marcos ernannte erneut 1000 Polizisten zu Secret Marshals mit speziellen Befugnissen und Aufgaben. Sie patrouillieren in den verkehrsdichten Straßen von Manila und können nach Gutdünken verhaften oder von der Schusswaffe Gebrauch machen. Bereits eine Woche nach Einsätzen der Truppe beklagte die Bevölkerung 25 Opfer. Die Erschossenen wurden des Diebstahls und Raubes bezichtigt. Angehörige und Rechtsanwälte dagegen halten viele von ihnen für unschuldig. Bereits 1982 operierte eine solche Geheimtruppe in Manila und tötete in 3 Monaten 40 Menschen. Juli 1984.
Blenden wir zurück ins Jahr 1972, dem Jahr, in dem das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Am 21. September 1972 sagte Ferdinand Marcos, Präsident der Philippinen: Die Notwendigkeit von Reformen, die nur in einem Staat mit Ruhe und Ordnung möglich sind, waren mein Hauptmotiv, um das Kriegsrecht auszurufen.
Marcos, September 1972. In Manila und Umgebung sind radikale und jugendliche Aktivisten für den Terror verantwortlich, der die Bevölkerung einschüchtern und Regierung und Wirtschaft lahmlegen soll.
Marcos, 1973. Nicht zu übersehen sind die unrealistischen Ziele unserer Wirtschaft, welche dringend Reformen benötigt. Vor dem Kriegsrecht war es eine Wirtschaft, die ohnehin Begüterten bereicherte und so die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerte.
Marcos, 1972. Ein glückliches Volk ist die Erfüllung eines politischen Führers.
Eine Wirtschaftszeitschrift in Hongkong schrieb 1973, Aspekte des neuen Optimismus sind die effiziente Verwaltung und größere soziale Stabilität nach Einführung des Kriegsrechts im letzten September, eine bemerkenswerte politische Änderung gegenüber ausländischen Investoren, die die Möglichkeit exportorientierter Industrie im großen Stil erkennen lässt. Heute sind genau 14 Jahre seit der Ausrufung des Kriegsrechts vergangen. Vor knapp 4 Jahren hat der heute noch regierende Präsident Marcos das Kriegsrecht formal aufgehoben, ohne aber weitreichende Machtbefugnisse aufzugeben. Manila präsentiert sich heute gerne als aufgeschlossene Weltstadt. Renommierte Hotels reihen sich am Rojas Boulevard aneinander. Nur der Prunkbau des Kulturzentrums mit internationalem Programm verhindert ausländischen Hotelgästen die Sicht auf die stinkende Manila-Bucht. Am Ende des verkehrsreichen Rojas Boulevard liegt der Rizal-Park. In dieser Disneyland-Atmosphäre vergnügt sich Manilas Mittelklasse bei Konzerten und Popcorn. Fetische und Vorboten der neuen Konsumgesellschaft sind die Einkaufszentren mit ihrem üppigen Angebot weltberühmter Marken. Doch was verbirgt sich hinter diesen millionenverschlingenden Fassaden? Was haben die Jahre nach der Ausrufung des Kriegsrechts der Bevölkerung gebracht? Manang und Francis, zwei Filipinos, berichten.
I'm a college teacher in the Philippines. And until recently, I was teaching cultural anthropology.
Ich war ein College-Lehrer und lehrte bis vor kurzem Anthropologie. 1983 habe ich aufgehört und habe mich voll für eine Lehrergewerkschaft eingesetzt. Die Lehrer sind heute von der politischen und wirtschaftlichen Krise sehr stark betroffen. Der Bildungssektor, an vollumfängliche Freiheiten gewöhnt, hat viele Rechte verloren, sogar Gewerkschaften wurden stark eingeschränkt und das beschäftigt mich. Seit dem Kriegsrecht wurden diese Freiheiten zunehmend durch das Regime eingeengt. Reis wird immer knapper. Eine durchschnittliche Familie kann sich kaum mehr Grundnahrungsmittel wie Reis und Fisch leisten. Eine durchschnittliche Familie kann ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken, obwohl die Schule theoretisch kostenlos sein sollte. In Wirklichkeit sind da aber andere Kosten wie Busbillette, Lehrmittel etc., die eine durchschnittliche Familie überfordern. In der Industrie wird viel gestreikt und dieses Jahr rechnen wir, dass etwa 300.000 Arbeiter entlassen werden.
Tremendously. To a teacher, this is very important.
I was born in Mindanao, among the Muslims and among the settlers of the homesteaders. My family is a farming family.
Ich wurde in Mindanao geboren, bei Moslems und christlichen Siedlern. Wir sind eine Bauernfamilie. Ich arbeite in einem ökologischen Betrieb. Wir versuchen, die biologische Landwirtschaft auch bei anderen Bauern zu fördern und sie von ausländischen Importen unabhängig zu machen. Unser Volk ist sehr arm. 75% des Volkes lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt, sie haben nicht genügend zu essen. Wir sollten 3-mal pro Tag essen. Diejenigen unter der Armutsgrenze können das nicht. Sie können nicht mal wenigstens 2-mal jährlich neue Kleider kaufen und können ihre Kinder nicht in die Schule schicken. Es gibt auch zu wenig Medizin für ihre Gesundheit.
Die Kluft zwischen Arm und Reich ist groß. während sich Unternehmer in den Chefetagen des Geschäftsviertels Makati am philippinischen Wirtschaftswachstum freuen, kämpft die Mehrheit der Bevölkerung ums Überleben. Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen?
But more important, of course, in understanding the present situation is the ever presence.
Wichtig, um unsere jetzige Situation zu verstehen, sind die Wirkungen der allgegenwärtigen IWF-Politik auf unsere Wirtschaft und die zwei großen Militärstützpunkte der USA, Subic und Clark. Ohne diesen Zusammenhang herzustellen, können wir die Lage der Philippinen nicht verstehen. Viele dachten, dass das Kriegsrecht den nationalistischen Gefühlen begegnen würde, die damals wegen den privilegierten amerikanischen Investoren aufkamen. Heute nun stechen zwei Merkmale der Marcos-Politik hervor. Sie wurde zunehmend antiphilippinisch und begünstigte hauptsächlich die multinationalen Gesellschaften.
Was ist der Internationale Währungsfonds, kurz IWF genannt?
Die Zielsetzung des IWF lauten unter anderem, Zitat, die Ausweitung und ein ausgewogenes Wachstum des Welthandels zu erleichtern und dadurch zur Förderung und Aufrechterhaltung eines hohen Beschäftigungsgrades und Realeinkommens beizutragen. Zitat Ende.
Dieses Ziel soll erreicht werden, indem der IWF die internationale Währungszusammenarbeit fördert und aus seinem Fonds Zahlungsbilanzdefizite finanziert. Der IWF ist aber auch eines der wichtigsten Instrumente zur Durchsetzung westlicher Herrschaftsinteressen in der Dritten Welt. Die Philippinen waren 1983 mit 25,6 Milliarden US-Dollar beim Ausland verschuldet. Um alte Kredite zurückzuzahlen, sind die Philippinen auf Überbrückungskredite des IWF dringend angewiesen. Aus dieser Machtposition heraus diktiert der IWF seine Wirtschaftsstrategie. Auf eine einfache Formel gebracht klingt das so:
Ein attraktives Investitionsklima, das heißt Garantie für Investitionsrückfluss, freier Gewinntransfer, zum Teil Steuerbefreiung und vor allem billige Arbeitskräfte, soll ausländisches Kapital anziehen. Dieses Geld wird in der Exportwirtschaft angelegt, vor allem in der Auslagerungsindustrie, die Textilien und elektronische Schaltkreise herstellt, und im Agrobusiness, das Bananen, Ananas und Zucker exportiert. So sollen möglichst schnell Devisen eingebracht werden, um die Schulden bei den Industrienationen abzuzahlen.
Wie reagierte die Schweizer Wirtschaft auf das IWF-Konzept in den Philippinen? Ein Zitat aus der NZZ, dem Sprachrohr unserer Wirtschaft, vom 17. Januar 1978.
Selbst für südostasiatische Verhältnisse niedrige Lohnkosten machen, zusammen mit anderen Faktoren, die Philippinen als Investitionsland attraktiv, nicht zuletzt für solche Auslandunternehmen, denen das Lohnniveau in Hongkong, Singapur oder Taiwan zu hoch geworden ist. Eine europäische Textilfirma hat herausgefunden, dass sie zu Hause rund 23 Franken für die Arbeitsstunde ausgibt. Auf dem 13.000 Kilometer entfernten philippinischen Archipel dagegen nur rund 50 Rappen. Diese Situation scheint nicht zuletzt für lohnintensive Mittel- und Familienbetriebe interessant zu sein, deren Produktion in Europa nicht mehr lohnend ist. Europäische Kaufleute in Manila bezeichnen die möglichen Gewinne als hervorragend und berichten, dass manche Firmen ihre Investition bereits in 6 Monaten amortisiert hätten. Beobachter meinen, dass dieser Frühkapitalismus kurzfristig der einzige Weg sei, um den verhängnisvollen Kreislauf aus wachsender Arbeitslosigkeit und zunehmender Verarmung zu durchstoßen. Die Philippinen bieten vor allem eine westliche Wirtschaftsmentalität, ein Bildungsniveau und eine Lernfähigkeit, wie sie sonst nirgendwo in Asien zu finden sind. Vom Charme der Filipinos, ihrem Verständnis für europäische Traditionen und Motivationen ganz abgesehen. Sie leben in der Mitte Asiens und sind seine einzige christliche Nation. Noch Asiaten oder längst braune Amerikanos, wie später sagen.
The World Bank and the IMF has been directly responsible for most of these economic policies that the government has been pursuing lately.
Die Weltbank und der IWF sind für die Wirtschaftspolitik der Regierung direkt verantwortlich. Die Wirkung dieser Politik auf das Leben des Durchschnittsbürgers ist furchtbar. Unzählige Familien wurden in die Armut gedrängt. Ein gewöhnlicher Lehrer, der etwa 1000 Pesos, das sind ungefähr 130 Schweizer Franken, im Monat verdient, müsste das Dreifache verdienen, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren. So ist er gezwungen, zusätzliche Arbeit zu suchen, was schlechte Auswirkungen auf die Schule hat. Dasselbe gilt für andere Familien, die den Minimallohn von 32 Pesos, etwa 4 Schweizer Franken, verdienen. Aber 52 Pesos sind nötig, um zu überleben.
Seitdem sich die Philippinen einer exportorientierten Wirtschaftspolitik verschrieben haben, erlebt die philippinische Bevölkerung einen beständigen Verlust der Kaufkraft. Die Reallöhne sinken. Auch Schweizer Firmen wie Nestlé, Sibageigi, Hoffmann La Roche, Sando, Aluswiss und Holdebank nützen die tiefen Löhne der Filipinos aus. Lizenznehmer der schweizerischen Interfood werben in Gebieten, in denen Proteinmangel herrscht, mit
Sugus from Switzerland, so good.
Die Schweiz ist mit 67 Millionen Dollar an sechster Stelle der Auslandinvestoren. Um dem IWF-Gebot der Exportorientierung gerecht zu werden, muss das Lohnniveau tief sein, damit die Preise konkurrenzfähig bleiben. Die Exportwirtschaft wird zum Lohndrücker des ganzen Landes. Ein Gewerkschafter meint,
auf den Philippinen riskieren allerdings Frauen und Männer aus allen Schichten ihre Existenz, wenn sie sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzen. Ohne juristische Grundlage werden sie durch Polizei und Sicherheitskräfte verhaftet. In den Gefängnissen werden Geständnisse durch Folter erpresst. Angehörige warten oft jahrelang auf Verschwundene.
Am 17. März 1984 griffen Zivilpolizisten einen Streikposten bei der philippinischen Tochterfirma von Adidas an. 120 Streikende wurden dabei verletzt, 72 verhaftet.
Increasing foreign debts have compelled the government to pursue again an IMF-instigated policy of one.
Die steigenden Auslandsschulden zwingen die Regierung, die IWF-Politik weiter zu befolgen. Sie braucht höhere Staatseinnahmen, was erhöhte Steuern bedeutet und den Durchschnittsverdienern stark belastet. Zudem wurden die Sozialausgaben gekürzt, besonders die der Bildung und Gesundheit. Ein großer Teil der Bevölkerung ist auf diese Sozialhilfe angewiesen. Auf den Druck des IWF hat die Regierung den Peso abgewertet. Seit Anfang 1983 wurde der Peso schon dreimal abgewertet. Für die Filipinos hat das furchtbare Auswirkungen auf ihre Lebensqualität und ihren Beruf. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die soziale Unrast von Tausenden von Menschen hängt direkt mit der von Marcos befolgten IWF-Strategie zusammen. Diese Politik ist auch für das wirtschaftliche Elend und die Beschneidung der politischen Freiheiten verantwortlich. Seit 1984 nehmen die Kundgebungen und Versammlungen dramatisch zu. Höhepunkt war die Massendemonstration am Todestag von Aquino letzten August.
Der IWF glaubt, mit dieser Politik die philippinische Wirtschaft zu gesunden. Die Bevölkerung spricht von einem Flirt mit dem Teufel. Trifft die Schweiz auch eine Verantwortung für die IWF-Politik? Die Schweiz ist formell noch nicht Mitglied des IWF. Doch hat sich die Schweiz seit Anbeginn an IWF-konforme Spielregeln gehalten und sich seinen Maßnahmen angeschlossen. Seit 1975 hat die Schweizer Nationalbank dem IWF etwa 2,5 Milliarden Schweizer Franken Kredite eingeräumt und sie kann in den Institutionen des IWF als Beobachter teilnehmen. Die Schweiz ist allerdings Mitglied der Allgemeinen Kreditvereinbarungen, eine Art Sonderfonds des IWF. Herrscht beim IWF Finanzknappheit, kann Geld vom Sonderfonds abgehoben werden. Die Schweiz stellt 2,3 Milliarden Schweizer Franken zur Verfügung, hat aber keinen Einfluss auf die Weise, wie diese Mittel eingesetzt werden. In die Länder, die neu Zugang zum Sonderfonds erhalten sollen, gingen 1982 rund 40% aller Schweizer Exporte. Indem die Wirtschaft dieser Länder vom IWF saniert und mit neuen flüssigen Mitteln bedacht wird, erwachsen der Schweizer Industrie neue Aufträge. So rechnen es sich die Funktionäre in den Verbandsspitzen und im Bundeshaus aus. In der Herald Tribune vom 4. Mai 1979 warb die philippinische Zentralbank für das Investitionsparadies Philippinen.
Während Zweifel die Wirtschaft vieler Länder plagt, offerieren die Philippinen den internationalen Geldanlegern ein herzliches Willkommen. Viele multinationale Firmen haben Manila als Basis in Südostasien gewählt, um hier Handel und Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
In der Tat, die IWF-Politik deckt sich mit den Interessen der Multis, die am Elend der philippinischen Massen direkt beteiligt sind.
It is dominated by foreigners. It is also dependent on imported production.
Unsere Wirtschaft wird vom Ausland dominiert. Sie ist von Importen und ausländischer Technologie abhängig. Sie produziert aber nicht für unsere Bedürfnisse, sondern für die der Ausländer. So zum Beispiel Del Monte Ananaskonserven, die man in den Läden Manilas kaum findet, die in Zürich aber oft gegessen werden. In Zürich kann man sie überall kaufen. Auf den Philippinen könnte sich ein Filipino keine leisten.
We could find Del Monte canned or tinned pineapple.
Vor einigen Jahren entspann sich in der Schweizer Öffentlichkeit eine hitzige Diskussion um Ananaskonserven aus den Philippinen. Dem Früchte- und Gemüsekonzern Del Monte wurde vorgeworfen, durch die Ausdehnung ihrer Ananasplantagen auf der philippinischen Insel Mindanao hätten Hunderte von Kleinbauern ihre Existenzgrundlage verloren. Zudem seien die Arbeits- und Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter schlecht. Ein Bauer, der Del Monte sein Land abgetreten hat, berichtet:
Ich heiße Arsenio und bin in Puntian geboren. Ich habe eine Familie mit einigen Kindern. Del Monte hat mich und meine Nachbarn überredet, mein Land an sie zu verpachten. Früher pflanzte ich Mais. Sie sagten, mein Land sei so nicht sehr fruchtbar. Ich habe nun für 10 Jahre verpachtet. Früher, als ich mein Land bebaute, verdiente ich keine 3.250 Pesos im Jahr. Aber wir hatten es gut, nicht wie jetzt. Wir leiden unter den hohen Preisen. Ich würde mein Land nicht mehr verpachten. Für die Menschen, die hier leben, wäre es ein großer Nachteil, wenn die Ausbreitung der Del Monte nicht kontrolliert wird. Was wird aus uns Bauern werden, wenn die Del Monte unser Land nimmt?
Durch Druck auf die Bauern und mit, auf den ersten Blick, verlockenden Verträgen vergrößert Del Monte ihre Plantagen ständig. Die von Del Monte voraus bezahlte Pacht ist von den Bauern schnell ausgegeben, zumal die Zahlungen der Inflation nicht angepasst werden. Viele Bauernfamilien geraten schon bald in den Teufelskreis der Verschuldung, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Das Verfügungsrecht über ihre Lebensgrundlage, ihr Land, haben sie mit dem Pachtvertrag abgegeben. Del Monte verstand es, Saisonniers als Plantagenarbeiter anzustellen, denen nicht einmal der gesetzliche Minimallohn zu bezahlen ist. Es gibt viele Tricks, die gesetzlichen Bestimmungen zu umgehen, die für Arbeiter, welche länger als 6 Monate angestellt sind, einen Mindestlohn und Sozialleistungen vorschreiben. Del Monte räumt vielen Arbeitern eine Probezeit ein und entlässt sie dann nach einigen Monaten wieder oder leiht sich Arbeitskräfte anderer Firmen aus. Wer seiner Loyalität zur Del Monte nicht Ausdruck verleiht oder wer unzufrieden ist, dem wird nahegelegt, die Firma zu verlassen. Beim Heer von Arbeitslosen ist Ersatz sofort gefunden. Die Arbeitslosen wohnen in den umliegenden Dörfern der Plantagen. In kleinen Gruppen hocken sie vor ihren Hütten und besaufen sich mit Tuba, dem billigen Palmschnaps. Arbeitsplätze hat Del Monte kaum neue geschaffen. Sie beschäftigt einen Arbeiter pro 1,6 Hektar Land. Bäuerliche Selbstversorgung, wie sie früher auf diesem Boden betrieben wurde, hat etwa gleich viele beschäftigt.
The increasing hold of the transnationals on the economy has not been in the long run beneficial.
Die multinationalen Gesellschaften haben uns nichts gebracht. Weite Landflächen wurden für den Anbau von Exportprodukten wie Ananas, Kokosnüsse und so weiter verwendet. Das für die Grundnahrungsmittel Reis und Mais verfügbare Land hat drastisch abgenommen. Es wird immer schwieriger, erschwingliche Grundnahrungsmittel zu erhalten, weil das Angebot abnimmt. Kürzlich mussten wir etwa 30.000 Tonnen Reis importieren. Der zunehmende Verbrauch von künstlichem Dünger und von Pestiziden hat Folgen für die Bauern. Sie können sich diese importierten Produkte kaum mehr leisten. Nur noch Multis können sich diese Chemikalien besorgen und benutzen sie auch ausgiebig, auch wenn sie damit den Boden völlig auslaugen.
Die multinationalen Exportfirmen bringen zwar Devisen ein, ihr volkswirtschaftlicher Nutzen ist jedoch gering. Einen großen Teil der Devisen verbraucht die Exportindustrie selbst für Energie, Kunstdünger und Pestizide. Der Staat muss über 20% der Exporteinnahmen für die Zinszahlungen der Schulden verwenden. Die Handelsbilanz spricht da eine deutliche Sprache. Obwohl die Philippinen dank ausländischen Unternehmen ein eindrückliches Handelsvolumen ausweisen, bleibt die Handelsbilanz ständig negativ. Das heißt, die Philippinen müssen viel mehr Geld für Importe aufwenden, als ihnen die Exporte einbringen. Aber die Multis machen pro investierten Dollar einen Gewinn von 3,50 Dollar. Davon werden 2 Dollar sofort ins Ausland, nach Europa oder in die USA transferiert.
Viele Bauern, die früher selbstständig ihr Land mit Mais bepflanzten, sind heute lohnabhängige Arbeiter oder arbeitslos. Früher lebten sie im Rhythmus der Erntezeiten, heute im Rhythmus der 8-Stunden-Schicht mit monotoner Arbeit. Arbeitslose vertun die Zeit an Theken, an denen Schnaps und Cola ausgeschenkt wird. Ihre gelangweilten Gesichter bewegen sich zur Disco-Musik, die Austransistors plärrt.